Hallo zusammen, mein Name ist Judith, ich gehöre hier zu dieser Gemeinde und darf heute predigen. Für mich ist es immer irgendwie ein Fest, ehrlich gesagt, weil in der Vorbereitung erlebt man selber so viel mit Gott und mit Jesus, dass man einfach der am ersten und am meisten Beschenkte ist. Das ist immer so meine Erfahrung. Deswegen freue ich mich total, dass ich das machen darf. Und das Thema entspricht auch völlig meinem Wesen. Also wir sind ja in so einer Predigtreihe momentan und da geht es darum, dass Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Also Freundschaft, das ist ja ein Beziehungsthema. Und wenn ja Leute was über mich sagen, dann sagen sie oft, du bist ein Beziehungsmensch. Also von daher dieses Thema oder in dieser Predigtreihe predigen zu dürfen, das passt zu mir. Und dennoch muss ich sagen, als ich Gott so gefragt habe, was soll's denn sein? Ja, habe ich so ein bisschen Themen gehabt, die mich gerade beschäftigen. Aber so richtig hatte ich kein Ja dazu. Und als ich dann Eindrücke hatte, die sich mehrten, habe ich gedacht, echt jetzt? Ah, ganz schön herausforderndes Thema. Und gut, die Bibelstellen, die sind auch echt zur Genüge bekannt. Die Leute, die schalten schon alle ab, wenn sie es hören. Aber dann war es so, dass die Katrin letztens in unseren VLT Smart Channel reingeschrieben hat, dass sie einfach sagen muss, dass so die letzten Wochen so viel zu tun war und so voll alles war und sie wäre wieder bei dem Thema Martha und Maria gelandet und sie hat das Gefühl, das ist immer noch wichtig. Und für mich war das genau mein Thema, Martha und Maria, beziehungsweise eine bestimmte Stelle daraus. Und das war für mich so die Bestätigung, ja, das soll's werden. Also wird es ein Teil aus dieser Geschichte werden. Vielleicht können wir die einmal zusammen lesen. Ich hatte die Kinder gefragt, ob da ein Kind Lust hätte zu lesen, aber ich glaube, die sind gerade mit Basteln genügend beschäftigt. Ach, Elias. Ach, Matteo, ich werde euch irgendwann nochmal auseinanderhalten. Gut, kommst du nach vorne? Super, dass du mir hilfst. Magst du das vorlesen?
Marti und Maria, es geschah aber all, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatten eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortet und sprach zu ihr: Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, da das nicht von ihr genommen werden wird.
Das ist nur die Bibelstelle. Vielen Dank. Ein Applaus für den Matteo. Super gelesen, Matteo. Und so viele schwierige Wörter. Und ich sage euch was, das war aus der Elberfelder. Das ist echt eine schwierige Übersetzung. Und ich finde, das hast du super gemacht. Vielen Dank, Matteo. Also, wir haben diese Stelle, die wahrscheinlich allen hinreichend bekannt ist. Wir haben die vor Augen, die Martha, die ist da am Werkeln und so weiter. Und immer, wenn ich diese Geschichte lese, dann habe ich so ein bisschen Mitleid mit der Martha. Die kommt immer schlecht weg. Ja, jeder denkt so, die ist ja nur am Rumrödeln und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich bin auch oft eine Martha. Und ich sehe hier schon einige nicken mit den Köpfen und weiß, ich auch. Und deswegen denke ich immer, auf der einen Seite tut sie mir leid, weil sie so schlecht wegkommt und weil sie eigentlich ja gute Absichten hat. Und auf der anderen Seite, weil ich mich da so selber drin wiederfinde. Ja, und warum jetzt diese Geschichte? Ich finde, auch wir sind immer wieder konfrontiert mit so vielen Sorgen und Mühen. Sorgen, das sind so dieser Mental Load, sage ich mal auf Neudeutsch, oder das, wovon der Kopf so voll ist. Das sind die Sorgen, die wir uns machen, ob die Knete am Ende des Monats stimmt, ob die Kinder in der Schule funktionieren, ob die Handwerker beikommen, ich weiß nicht, was, ob der Computer funktioniert, ob man den Vortrag gut geregelt kriegt und ob das dann alles passt und so weiter. Das sind so diese Sorgen, mit denen man sich so rumschleppt. Und die Mühen, das sind diese To-Dos, das sind die Sachen, die einfach erledigt werden müssen. Der Haushalt muss gemacht werden, die Arbeit muss gemacht werden, damit Kohle rankommt. Und die Kinder müssen erzogen werden, weil sie sonst völlig vor die Hunde gehen. Also überall ist Wahnsinns was zu tun. Und das ist nur der kleine Kreis. Wenn wir dann noch in die größere Runde gucken, dann ist ja gesellschaftlich noch viel mehr zu tun. Wir hören im Moment in den Nachrichten permanent von Kriegen, von Flüchtlingen. Wir hören von im Bekanntenkreis von kranken Menschen, von einsamen Menschen. Und überall springt uns so die Not an und die ruft, hilf mir, hilf mir, setz dich da ein, mach da was, da könntest du auch noch helfen und so weiter. Und das ist so laut, das ist oft so laut und man hat so das Gefühl so, wie soll ich das alles bewerkstelligen? Ja, und als Christen, finde ich, sind wir da nochmal in einem besonderen Dilemma, weil wir ja auch quasi so ein bisschen den Auftrag haben, uns um die Welt zu kümmern. Ja? Nächstenliebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wie dich selbst, das vergessen wir ja oft. Ne? Aber das hängt ganz groß in unseren Köpfen, dass Jesus das von uns erwartet, dass wir helfen, dass wir immer und überall, das sind ja unsere Gedanken, dass wir immer und überall mit anpacken müssen und mitgestalten müssen, dass wir in der Gemeinde aktiv sein müssen, dass wir die Eltern noch besuchen müssen und pflegen müssen und ich weiß nicht, was noch alles dran ist. Also das kommt ja noch dazu. Und da fällt mir so dieses Lied ein, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, Tim Bezko, mal eben kurz die Welt retten, kennt ihr das? Ich muss mal kurz die Welt retten. Und dann fliege ich zu dir, ja, und so geht's uns doch oft. Wir sind doch oft so dabei, die Welt zu retten und fliegen durch die Gegend und denken, wo lande ich jetzt zuerst, ja, wo setze ich jetzt meine Priorität? Und was passiert dann? Am Ende sitzt man da und ist völlig erschöpft. Und wenn es richtig blöd läuft und das eine ganze Weile so geht, dann kommt man in Burnout. Und noch was passiert, und das sehen wir bei der Martha. Die Martha, die hat den ganzen Tag darum geackert und am Ende ihre Nerven, also wir müssen uns mal vorstellen, was die Martha gemacht hat. Also das muss man sich wirklich mal bildlich vorstellen. Ich finde es manchmal hilfreich, wenn man so richtig bildlich in Geschichten reingeht. Also wir lesen, dass in diesem Ding, als die dann ihres Weges zogen, wer? Die Jünger. Das war nicht der Jesus und ein Freund, sondern das war Jünger, also der Jesus und eine ganze Mannschaft von Jüngern. Ja? Und die kamen ins Dorf und da war die Martha und im Jüdischen war es ein Gebot der Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft hieß, man begrüßt die Gäste, man stellt Wasser zur Verfügung. Und jetzt muss ich mal dazu sagen, Wasser kam bei denen nicht aus der Leitung. Ne? Also die sind nicht zum Wasserhahn gegangen, haben aufgedreht oder gesagt, da vorne rechts ist das eine Bad und du kannst vielleicht ins Gästebad gehen, da ist auch noch eine Dusche. Nee, die mussten das Wasser ranschleppen und mussten das in Schüsseln zur Verfügung stellen. Und ich weiß jetzt nicht, gehen wir mal davon aus, es waren die 12 Jünger, seine engsten Jünger sozusagen, die da mit ihm unterwegs waren. Wenn es gut gelaufen ist, steht dann irgendwo, wie viel das waren. Aber es waren 12. Dann kann man sich ja vorstellen, wenn die da alle durch die Gegend gezogen sind, waren die Füße rotzedreckig. Das heißt, das Wasser musste ausgewechselt werden. Also schon alleine dieser kleine Teil der Gastfreundschaft hat schon eine ganze Menge Arbeit gemacht. Ganz zu schweigen, wie es wahrscheinlich bei denen ausgesehen hat, wenn sich 12 Männer da im Flur die Füße gewaschen haben. Also kann man sich vielleicht vorstellen, wie es da aussah. Und das hörte ja da nicht auf. Also wir lesen nirgendwo, dass Jesus sich angekündigt hat, sondern der kam da des Weges und da war Maria und Martha und die Martha nahm ihn auf. Die hat nicht geplant, dass da heute Abend eine Horde Männer, hungrige Männer, die von einer Reise kommen, da sitzen, sondern die konnte sich jetzt überlegen, so, was setze ich denen denn jetzt zu essen vor? Also das musste gemacht werden. Dann gehörte es zur Gastfreundschaft dazu, dass man einen Gast, den man ehrt, mit Begrüßung, also eine besondere Ehre erweist, indem man sozusagen einen Begrüßungskuss gab. Zumindest hat man ihn sehr höflich begrüßt, hat ihn an den Tisch gebeten, hat ihn unterhalten und solche Sachen. Und wenn man vielleicht ein bisschen mehr Reichtum hatte und hatte Öl da, dann hat man ihn auch gesalbt. Das Ganze wissen wir deswegen, weil Jesus irgendwann mal bei einem reichen Pharisäer eingeladen war. Und da kommt dann so eine Sünderin und die kniet sich zu seinen Füßen, wäscht ihm die Füße mit ihren Tränen und salbt ihn mit ihrem Parfümöl. Und er sagt, das ist Gastfreundschaft und so leben wir Gastfreundschaft. Also das nehmen wir mal an, so hatte die Martha, diesen Anspruch hatte die Martha, so gastfreundlich wollte sie sein und so willkommen wollte sie Jesus heißen. So, dann hat die da rumgerödelt und hat alles Mögliche möglich gemacht und wir können uns wirklich vorstellen, die war irgendwann am Ende mit ihren Nerven. Und dann guckt die da so ins Zimmer rein und denkt sich, ich weiß gar nicht, wie kriege ich jetzt das ganze Essen da reingetragen? Ach Gott, wie sieht denn der Flur aus? Und die Betten, scheiße, wo lasse ich die alle schlafen? Wo kriege ich die ganzen Bettdecken her? Und so weiter. Und dann guckt die da in den Raum und dann sitzt die Maria da und hat nichts Besseres zu tun, als Jesus zu Füßen zu sitzen. Und ganz ehrlich, wir, die wir ja jetzt die Antwort schon kennen, sind ganz schnell dabei zu sagen, ja, ja, Maria hat den guten Teil gewählt. Aber in der Situation möchte ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nicht so eine Krawatte gehabt hätte auf die Frau. Ja? Und das macht die auch deutlich. Also die sagt zu Jesus, sag mal, ist dir das völlig egal, dass ich mich hier abmühe und die sitzt da und hilft mir überhaupt nicht? Sag ihr mal, die soll mir helfen. Und was sagt Jesus? Also was er nicht sagt ist, jetzt jammer doch nicht so. Hab ich mich eingeladen oder hast du mich eingeladen? Der hat auch nicht gesagt, ey Martha, arbeite mal an deinem Zeitmanagement. Ja? Oder du wirst himmlischen Lohn dafür empfangen, Martha. Auch nicht, komm Martha, das schaffst du schon. Wenn du nicht, wer denn dann? Du schaffst das mit links. Also das hat er alles nicht gesagt. Was sagt er? Er sagt, Martha, Martha, du kümmerst dich um so viele Dinge, eines aber ist nötig. Maria hat das gute Teil gewählt. Eines aber ist nötig, Maria hat das gute Teil gewählt. An dieser Stelle benennt er nicht explizit, was dieser gute Teil ist. Das sagt er nicht. Wenn wir aber in die Bibelstelle schauen, dann können wir uns das wirklich nochmal angucken, was er wohl gemeint hat. Die Maria, also ich gehe davon aus, dass die Martha am Anfang, als Jesus mit seinen Freunden kam, dass die sich auch eine Zeit lang hingesetzt hat, weil in der Stelle steht, die Maria setzte sich auch zu Füßen. Also muss da schon jemand gesessen haben. Und wer war dieser jemand in dem Haushalt von Maria und Martha? Die Martha. Also wahrscheinlich hat die Martha am Anfang mit am Tisch gesessen und hat unterhalten, so wie es ein gastfreundlicher Mensch tut. Aber dann ist ihr die To-Do-Liste in den Kopf gekommen, was alles noch zu tun ist. Und am Anfang hat sie vielleicht noch die ganze Zeit versucht zuzuhören, hat sich Jesus zugewandt und hat aber eigentlich gemerkt, sie ist mit ihren Gedanken schon ganz woanders. Und dann ist sie aufgestanden in die Küche und hat angefangen zu arbeiten. Und Maria, die hat den guten Teil gewählt, die ist geblieben. Die hat sich nicht weglocken lassen, hat sich nicht ablenken lassen, sondern sie ist geblieben. Und das bringt uns zur zweiten Bibelstelle meiner heutigen Predigt. Woher kennen wir dieses Wort bleiben? Bibelquiz. Diejenigen, die... Bitte?
Ich will bleiben im Haus des Herrn für immer.
Ja, eine. Wo kommt dieses Wort noch ganz oft vor? Der Weinstock. Genau. Johannes 15. Und die lese ich uns auch noch vor oder möchte da noch mal ein Kind einspringen? Meldet sich keiner? Dann lese ich sie noch mal vor. Ich lese jetzt nicht das ganze Gleichnis vor, sondern nur einen Teil. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Diese Bibelstelle, da habe ich schon mal drüber gepredigt. Und damals in dieser Predigt ging es oder war mein Fokus auf dem Fruchtbringen. Und diesmal möchte ich den Fokus auf dieses Bleiben legen. In dieser Bibelstelle steht, wenn man das nachzählt, 11-mal das Wort bleiben. Wenn ich jetzt in einem Text oder in einer Rede 11-mal den gleichen Ausdruck höre und ich wäre Lehrerin, dann würde ich da ein fettes A nebendran machen. Das würde heißen, arbeite mal an einem Ausdruck, such mal andere Begriffe. Oder aber, wenn der Begriff so oft vorkommt, dann will man etwas besonders betonen. Dann ist einem das besonders wichtig. Und ich gehe mal an dieser Stelle davon aus, dass das Letztere der Fall ist. Das griechische Wort für unsere griechischen Freunde, Tobi, für dich, genau, das hier verwendet wird, das heißt meno. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, also meno, was so viel bedeutet wie an etwas festhalten, stehen bleiben, ausharren, eng miteinander verbunden sein. Also das heißt dieses Wort bleiben. Und auffällig ist, dass in dieser Bibelstelle zweimal dieses Verb in seiner Befehlsform genutzt wird. Da steht nicht, ach bitte bleib doch, ich fände es so schön, wenn du bei mir bist. Das steht da nicht. Da steht, bleib in meiner Liebe. Das ist ein Gebot, das ist eine Aufforderung, das ist ein Befehl. Und Aufforderungen sind da notwendig, wo etwas nicht ganz automatisch passiert, wo einem das nicht sozusagen von der Seele wegfließt, sondern wo man sich dazu entscheiden muss, wo man sich dazu aufraffen muss, etwas zu tun, dann bedarf es dieser Befehlsform. Und warum sagt Jesus das mit so einem Impetus, mit so einer Betonung, bleibt in mir? Ich glaube, er macht das deswegen, weil er weiß, welchen Herausforderungen wir in dieser Welt unterworfen sind. Er weiß, was alles an To-Dos in unserer schnelllebigen Gesellschaft bei uns sind. Und er weiß, dass diese gesellschaftlichen Werte oder diese Werte unserer Leistungsgesellschaft diametral entgegen zu dem stehen, was er sagt, bleibt. Unsere Gesellschaft sagt, mach, leiste. Wir sind von klein auf, sind wir dazu gedrillt, zu leisten, abzuliefern. Das fängt im Kindergarten an. Da werden die kleinen Kinder werden schon verglichen. Wer läuft schneller? Wer kann besser malen? Wer kann besser hüpfen? Wer kann sich besser an die Regeln halten? Und so weiter. Und die das können, die sind die Tollen. Und die das nicht können, die sind schwierig. Die haben ADHS. Die haben ADHS, genau. Genau. Und Jesus weiß das. Jesus weiß das, dass wirklich wir in so einem Spannungsfeld leben, in so einem Spannungsfeld, wo es alles außerhalb unseres Seins uns ruft, in Leistung zu gehen, zu tun, zu machen, zu wirken. Und genau hier setzt Jesus seinen Kontrapunkt. Hier sagt er, und ich bin nicht an deiner Leistung interessiert. Mich interessiert nicht, wie viel du tust. Ich möchte nur eins. Ich möchte dich. Ich möchte dein Herz. Ich möchte eine innige, tiefe, lebendige Beziehung mit dir haben. Und das ist etwas, was uns total komisch erscheint, dass jemand nicht von uns fordert. Und weil das so komisch und fremd ist, sind wir auch als Christen ständig in dieser Leistungsschiene. Auch da haben wir immer das Gefühl, wir müssen funktionieren, wir müssen abliefern. Als gute Christen müssen wir das alles tun. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn das jemand nicht tut, dann denkt man gleich, der ist aber nicht sehr hingegeben. Oder der ist wahrscheinlich noch ziemlich weit von Jesus weg. Ja, genau. Der ist nicht so wertvoll und auch nicht so demütig. Vielleicht ist er sogar egoistisch. Ja, das passiert leider auch in unseren Gemeinden. Und all das weiß Jesus. Und deswegen sagt er, bleibt, bleibt. Setzt die Beziehung zu mir an erste Stelle. Ja, an erste Stelle, wo war ich jetzt genau? Genau, also er weiß, dass wir Fachleute darin sind, wirklich zu dienen, zu leisten, zu performen. Aber die meisten von uns sind Anfänger darin, wirklich Freunde von Jesus zu sein. Wirklich Freunde zu Jesus zu sein. Und woher weiß ich das? Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und das weiß ich, weil unsere Gemeinden voll sind von Leuten, die erschöpft sind und nahe dem Burnout. Weil es Gemeinden gibt, wo Leiter wirklich am Zerbruch sind, weil sie nicht wissen, wie sie die Arbeit noch schaffen können. Und Mitarbeiter. Weil es immer darum geht, Lücken zu stopfen. Was sagt Jesus? Jesus sagt in dem Gleichnis vom Weinstock: Ihr könnt nicht Frucht bringen, wenn ihr getrennt von mir seid. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was er mit anderen Worten sagt, ist, wenn ihr getrennt von mir seid und nicht vorher, also nicht in mir bleibt, wenn ihr nicht aus dem Bleiben heraus handelt, dann könnt ihr euch den Namen Sisyphos geben. Kennt ihr Sisyphos? Sisyphos war der, der so einen großen, riesengroßen Felsen den Berg raufgerollt hat und immer wenn er oben ankam, ist er wieder runtergerollt. Und das hat er immer wieder von vorne gemacht. Und ich finde, das ist so der Prototyp dessen, der ausbrennt. Weil der sieht ja nie den Erfolg seiner Arbeit, der sieht nie die Frucht. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht in mir bleibt, dann werdet ihr keine Frucht bringen, die Bestand hat. Ja, vielleicht werdet ihr eine kurze Zeit erfolgreich sein. Vielleicht wird eine Weile mal, werden ein paar Leute mehr in die Gemeinde kommen. Vielleicht wird es mal auch der Heilige Geist ganz arg spürbar. Das kann mal sein. Aber das wird nicht bleibend sein, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und ich sage das so eindringlich, weil ich finde, das ist auf der einen Seite, er betont das 11-mal. Das ist ihm wirklich, wirklich wichtig. Und das betont er in seiner Endzeitrede, also kurz bevor er abtritt. Deswegen ist ihm das so wichtig. Er sagt, bleibt in meiner Liebe. Und das ist keine Bitte, das ist keine Einladung, das ist kein, besser wäre, du machst das, dann wird es dir besser gehen. Es ist wirklich ein Befehl, weil er sagt, sonst ist das alles für die Katz. Sonst könnt ihr es lassen. Ich finde das eine ganz schön herausfordernde Aussage, ganz ehrlich. Weil damit stehen wir da und können mit unserer ganzen Eigenleistung, die wir bringen, nicht punkten. Nicht punkten, wir können uns nichts verdienen. Das Einzige, was wir tun können, um Jesus wirklich in seinem Herzen zu berühren, ist uns sich ihm zur Verfügung stellen. Einfach da sein. Einfach da sein. Ich glaube, dass ein Geheimnis darin liegt, dass Gott uns Grenzen gegeben hat. Ich hole mir mal gerade die Flipchart, dann male ich was auf, dann geht es besser. So, ich glaube, dass Gottes Konzept folgendermaßen aussah. Gott hat die Welt geschaffen, sind wir uns alle einig. Und ich bin ein Teil von dieser Welt. Könnt ihr das sehen? Genau, also ich bin ein Teil von dieser Welt. Und mich hat Gott in diese Welt gesetzt. So. Und das hier, das sind meine Begrenzungen. In allen möglichen Dimensionen bin ich begrenzt. Ich bin begrenzt, was meine Zeit angeht. Ich habe 24 Stunden. Die hat jeder von uns. Da ist Gott ganz gerecht. Keiner hat ein bisschen mehr Zeit. Alle haben gleich viel Zeit. Zeit ist eine Begrenzung. Meine Fähigkeiten sind begrenzt. Ich kann nicht alles. Ich kann nicht am Computer arbeiten. Kann der Jörn. Dafür kann der Jörn. Jonas, kannst du nicht. Shit, fällt nicht so viel ein. Genau. Genau. Ja, aber wir sind alle begrenzt in unseren Fähigkeiten. Wir sind begrenzt, was unsere Kräfte angeht. Es gibt Leute, die brauchen viel Schlaf. Es gibt Leute, die brauchen wenig Schlaf. Und wir sind sogar begrenzt, was unsere Liebesfähigkeit angeht. Wir können nicht lieben, wie Gott liebt. Wir sind begrenzt, was unsere Liebe angeht. Und was war Gottes Plan für uns? Gottes Plan war immer, dass wir in Beziehung miteinander sind. Dass wir verbunden miteinander sind und dass das alles andere hervorruft. Jetzt hat Gott uns aber in die Welt gestellt. Und das heißt nicht, dass wir nichts mit der Welt zu tun haben, sondern in unseren Grenzen, in unserer Zeit, in unserer Kraft, in unserer Liebe, in unseren Fähigkeiten, sollen wir was tun, wenn er uns den Auftrag dafür gibt. Und das ist genau der Unterschied. Das hier ist nicht Gottes Plan, dass wir von uns aus die Welt retten und diese Grenzen überwinden. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Und ich glaube, dass nur wenn er Türen aufmacht, dass wir dann aufgefordert sind, mit ihm, an ihn angedockt, die Welt zu retten. Und das ist kein Pfeil, der alleine geht, sondern der geht aus dem Strom Gottes hervor. Also wir sind aufgefordert, angedockt zu bleiben und dann, wenn Jesus Türen zeigt, wenn er uns zeigt, da ist dein Auftrag. Das heißt nicht, wenn wir jetzt sehen, dass jemand in Not ist vor Füßen, dass wir erstmal eine Runde nach Hause gehen oder drei Runden um den Block laufen und fragen oder uns überlegen, Jesus, willst du jetzt, dass wir den aufheben? Also ich meine, ist uns allen klar, das ist Quatsch. Aber das sind auch nicht die Tätigkeiten, die uns in den Burnout bringen oder in die Erschöpfung bringen. Das sind andere Tätigkeiten. Und ich glaube, das ist es, dass Gott sagt, als allererstes möchte ich, dass ihr in mir bleibt, dass wir in Beziehung bleiben. Das ist mein eigentlicher Plan. Dazu habe ich dich gemacht. Ich habe dich geschaffen als mein Gegenüber zu lieben und geliebt zu werden. Das ist das, was Gottes Herz berührt. Also nur, wenn ich in ihm bleibe, dann kann ich eine tiefe Freundschaft zu ihm aufbauen. Und ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen mache ich den Rest dann in einer anderen Predigt nur noch ganz kurz. Was heißt das jetzt konkret? Was heißt es denn konkret, wirklich mit in Gott zu bleiben, in Jesus zu bleiben? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage von Zeitmanagement. Das ist eine Frage, wie setze ich meine Zeit ein? Wo setze ich Prioritäten? Wenn mein Kalender so voll ist, dass ich es nicht mehr schaffe, regelmäßig mit Gott zu connecten, dann läuft was falsch. Und ich weiß, in vielen Literaturen ist davon die Rede, dass die stille Zeit in Anführungsstrichen das ist, was den meisten wahnsinnig schwer fällt. Woran liegt das? Das liegt vielleicht daran, dass viele denken, diese stille Zeit muss eine stille Zeit sein. Aber das ist so gar nicht. Diese Zeit, die Gott mit uns Verbindung haben möchte, heißt eigentlich nur, dass es eine für Gott abgesonderte Zeit ist, die ich mir speziell für ihn reserviere. Das ist wie, wenn ich mit meinem Partner einen Eheabend verbringe. Das stärkt unsere Beziehung. Also eine Zeit, die nicht nebenbei läuft, neben Wäsche waschen und so weiter, sondern wirklich eine abgesonderte Zeit. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Die kann aussehen, ich kann mir vorstellen, dass Katrin und Jörn und ich weiß nicht wer noch, dass die so einen Zugang Worship haben. Wahrscheinlich ist das euer Zugang zu Gott und da erlebt ihr ihn oder da seid ihr mit ihm verbunden, da könnt ihr euch ihm öffnen. Das ist eine Form. Bei der Anna mag es vielleicht die kreative Seite sein. Wenn du kreativ bist, dann fließt du über vor Liebe vor Gott. Bei manchen ist es das Studium. Die lesen was und saugen förmlich das auf, was da steht, weil sie das direkt anspricht. Und für wieder andere mag das ein Spaziergang in der Natur sein, weil sie in der Natur wirklich das Gefühl haben, Gott wirklich selbst zu begegnen. Also das sind so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Zeit mit Gott gestalten kann. Aber man muss sich diese Zeit nehmen. Und da kommen wir nicht drum rum. Es ist kein Kavaliersdelikt zu sagen, ich bin ja sonst ein guter Christ, ich mache überall mit, aber das schaffe ich jetzt gerade nicht auch noch. Und das Gebet, da bin ich abends so müde, da schlafe ich bei ein. Das geht mal auf eine Zeit. Das geht mal auf eine Zeit, das hält Gott auch alles aus, aber uns tut das auf die Dauer nicht gut. Uns tut das nicht gut. Und deswegen ist das wirklich eine Frage von Zeitmanagement. Wir müssen diese Priorität setzen. Warum es uns weiterhin so schwer fällt, das mache ich in einem zweiten Teil der Predigt ein andermal. Jetzt möchte ich gerne einfach schließen. Und zwar habe ich vorhin gesagt, Jesus hat zu Martha gesagt, Maria hat das gute Teil gewählt. Es geht um eine Wahl. Und wenn Jesus uns sagt, bleibt in mir, dann gibt er, der die Freiheit wie nichts auf der Welt liebt und wertschätzt, uns auch die Wahl. Gott gibt uns die Wahl, welchen Weg wir gehen wollen. Wollen wir den Weg von Tim Betzko eingehen, mal eben schnell die Welt retten und auf unsere Leistungen vertrauen, auf das, was wir können? Oder wollen wir den Weg gehen, den Jesus gesandt hat? Bleibt in mir. Diese Frage muss sich jeder von euch selber beantworten. Diese Entscheidung muss jeder für sich treffen. Und ich für meinen Teil, ich habe mich entschieden. Hineni, hier bin ich. Das ist ein Begriff, der mir so in diesen stillen Tagen kam, als ich jetzt im Kloster war und wo Gott mir genau diese Frage gestellt hat. Ich bin jetzt in einem Sabbatical, weil ich kurz vor der Erschöpfung war. Und selbst meine Sabbatical-Zeit bin ich angegangen mit dem Anspruch, eine Entscheidung herbeizuführen. Was mache ich jetzt danach? Wie geht es beruflich weiter? Meine Auszeit war auf Produktivität angelegt. 10 Tage, die muss ich jetzt nutzen. Da muss ich ganz doll meine Ohren spitzen, um Gott zu hören. Und ich bin 2 Tage lang wie eine Irre da rumgelaufen und habe gedacht, ich breche das hier ab. Ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Und am 3. Morgen bin ich aufgewacht mit dem Satz, und wenn ich es nicht schaffe, Und Gott hat mir ganz liebevoll geantwortet, du musst bei mir nichts schaffen. Vertrau mir einfach. Bleib einfach in mir. Willst du in mir bleiben? Und da kam dieser Begriff Hineni. Hier bin ich. Hier bin ich. Und ich wünsche mir, dass ihr die Frage auch beantworten könnt mit diesem Hier bin ich. Gott sagt dir heute Abend, bleib in mir. Das ist das Wichtigste für mich. Das Recht, das Rest, das kommt automatisch. Da musst du dich nicht drum kümmern. Das ist mein Job. Da kümmere ich mich drum. Die Frucht, die wird kommen, weil ich mich mit dir zusammentue. Aber du bleib erstmal in mir. Und wenn wir jetzt gleich in den Lobpreis starten, dann ist das eine Möglichkeit, Gott zu sagen, Herr, ich habe mich so viel von meinen Aufgaben ablenken lassen. Ich habe viel zu viele Aufgaben angenommen, mehr als ich leisten könnte. Aber ich möchte meine Zeit wirklich dir zur Verfügung stellen. Hier bin ich. Hier bin ich. Ganz absichtslos, ganz ohne irgendwas. Und wenn du vielleicht noch gar nicht die Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn es bei dir noch gar nicht darum geht, um das Bleiben, dann ist es auch eine Einladung für dich zu kommen. Komm zu mir. Jesus sagt, komm zu mir. Wenn du in deinem Herzen jetzt spürst, du möchtest zu diesem Jesus, der so lebensverändert ist, der so anders ist, als unsere Gesellschaft tickt, so voller Liebe ist, wenn du sagst, den Jesus, den will ich kennenlernen, dann gibt's gleich während des Worship-Teams hier oder während der Worship-Zeit gibt's hier gleich ein Ministry-Team. Das ist die Anna hier vorne mit den roten Haaren und der Tom hier vorne mit dem grünen Pulli. Und die stehen da vorne, die sind für Gebet da, aber die sind auch dafür da, dich zu Jesus zu leiten, wenn du das möchtest. Und es kostet nicht viel, aber verändert alles. Bevor ich jetzt gleich zum Abend mal überleite, bete ich noch. Vater, ich danke dir so sehr, dass du anders bist. Anders als alle Herrscher dieser Welt. Du wirbst um unser Herz. Du, der allmächtige Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Du, der alles erdacht und gemacht hast. Du willst eine Beziehung zu jedem Einzelnen von uns haben. Nichts ist dir wichtiger als diese Herzensbeziehung. Du brauchst uns nicht, um die Welt zu retten. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist uns immer wieder daran zu erinnern, zu dir zu kommen, bei dir zu bleiben. Hilf uns, die Hindernisse, die uns hindern, bei dir zu bleiben, wirklich wegzuräumen. Das können wir nicht alleine. Wir alleine ticken noch viel zu sehr in dieser Welt. Wir brauchen dich, aber wir geben dir unsere Sehnsucht. Und wenn wir jetzt das Abendmahl zusammen einnehmen, dann ist das auch ein Zeichen. Jesus hat sich für uns hingegeben, damit wir ihn aufnehmen, weil er in uns wohnen möchte. Wir sollen in ihm bleiben und er möchte in uns bleiben. Und ihr seid alle zum Mahl des Herrn geladen. Und wenn ihr vom Brot des Lebens und vom Kelch des Heils trinkt, dann denkt daran, dass es genau das ist, was Jesus aus lauter Liebe für euch getan hat. Denn am Abend, als er verraten wurde, nahm Jesus das Brot, dankte, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, den ich für euch gebe. Und ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Und so oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt daran, dass mein Blut vergossen wurde für euch. Und damit ist der Weg frei. bleibt in mir und ich bleibe in euch. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Kommt und seht, wie freundlich der Herr ist.